Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt diesmal das 7. Kapitel des alttestamentlichen Buches Nehemia. Rund 90 Jahre, nachdem die ersten Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach Juda zurückgekehrt sind, wurde unter Nehemia die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Mit Erlaubnis des persischen Königs Artasaster, der zu dieser Zeit das Sagen hatte und bei dem Nehemia als Mundschenk tätig gewesen war. Ganze 52 Tage brauchte es, bis die Stadtmauer samt den Stadttoren ihre schützende Funktion wieder erlangte. Nur die Türen für die Stadttore fehlten noch. Nehemia war es gelungen, sehr viele Leute für die Bauarbeiten zu gewinnen, auch solche, die eigentlich nicht so sehr begabt dafür waren oder die sich nur ungern die Hände schmutzig machten. Außerdem wurde an zahlreichen Stellen entlang der Mauer gleichzeitig gebaut. Viele Einwohner Jerusalems legten sozusagen direkt vor ihrer Haustür Hand an, so dass die Arbeiten ungewöhnlich schnell vorangingen. Was Nehemia als nächstes plant, das erfahren Sie gleich in dieser Sendung. Der babylonische König Nebukadnezar hat im Jahr 586 vor Christus gründliche Arbeit geleistet. Er eroberte Jerusalem, zerstörte die Stadtmauer und den jüdischen Tempel und wohl auch große Teile der Stadt. Danach begann für viele Juden die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Erst unter dem persischen König Kyros bekamen sie bzw. ihre Kinder und Enkelkinder die Erlaubnis, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Nur verhältnismäßig wenige Menschen machten davon Gebrauch. Diejenigen, die nach Jerusalem zurückgingen, kümmerten sich zunächst einmal um ein Dach über dem Kopf für sich und ihre Familien. Als nächstes begannen sie mit dem Neubau eines Tempels. Und erst Jahrzehnte später wurde unter der Leitung von Nehemia die Stadtmauer wieder errichtet. Über den Gesamtzustand der Stadt Jerusalem zu diesem Zeitpunkt lässt sich nichts Genaues sagen. Vermutlich gibt es in manchen Ecken der Stadt bereits wieder eine größere Anzahl von Häusern, die mehr sind als nur ein Provisorium. In anderen Teilen der Stadt wiederum liegt noch alles in Trümmern und es fällt schwer, sich einen Weg zu bahnen von einem Ende zum anderen. Die Vollendung der Stadtmauer ist somit ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum Wiederaufbau der Stadt, nicht mehr und nicht weniger. Denn erst wenn die Mauer den Einwohnern sicheren Schutz gegen Feinde bieten kann, wird in ihnen auch der Wunsch wach werden, Jerusalem wieder zum Zentrum des Judentums zu machen. In Kapitel 7, Vers 1 berichtet Nehemia: Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Erst mit den Türen, mit denen man die Stadttore verschließen kann, ist die Stadtmauer nun wirklich komplett. Torhüter werden eingesetzt, die zusammen mit den Wachleuten die Stadttore im Blick behalten und auch von oben die nähere Umgebung beobachten. Ihre Aufgabe ist es, sofort Alarm zu schlagen, wenn sich draußen etwas tut, was den Menschen drinnen gefährlich werden könnte. Die Stadtmauer und ihre Tore werden rund um die Uhr bewacht. Und manchmal kann es sogar wichtig sein, auch Einzelpersonen den Zutritt in die Stadt zu verweigern. Demnach tragen die Torhüter und Wachleute eine große Verantwortung, der sie allerdings, wie wir noch sehen werden, nicht immer gerecht werden. Und damit ähneln sie im Grunde denen, die in einer christlichen Gemeinde die Verantwortung tragen. Denn sie müssen von Fall zu Fall unterscheiden, wer oder was Zutritt zur Gemeinde bekommt, also welche Personen und welche Lehren. Interessanterweise gibt der Apostel Paulus den Christen in Korinth einen ganz praktischen Ratschlag an die Hand, indem er ihnen rät, auf den Lebenswandel derjenigen zu achten, die sich selbst als Glaubensgeschwister ausgeben. Im 1. Korintherbrief Kapitel 5 schreibt er: ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Der Lebenswandel eines Menschen ist oft leichter zu beurteilen als die Lehre, die er bewusst oder unbewusst vertritt und über die er möglicherweise auch kaum Auskunft geben kann. Deshalb rät Paulus, auf den Lebenswandel des anderen zu achten und daraus, wenn nötig, Konsequenzen zu ziehen. Dass auch Glaubensgeschwister immer wieder sündigen, ist für Paulus keine Frage. Aber wenn jemand an seiner Sünde festhält und gar keinen Anlass sieht, sein Leben zu ändern, dann schließt er sich im Grunde selbst aus der christlichen Gemeinde aus. Vor Jahren habe ich mal mitbekommen, wie ein Pastor aufgrund von bestimmten moralischen Verfehlungen seine Gemeinde verlassen musste. Eine tragische Geschichte, über die ich überhaupt nicht urteilen möchte. Tatsache ist jedoch, dass er sich bei einer anderen Gemeinde beworben hat, die von seinen Verfehlungen wusste. Doch niemand traute sich, ihn darauf anzusprechen. Und weil die theologische Lehre, die er vertrat, genau zum Profil der Gemeinde passte, wurde seine Bewerbung angenommen. Mit dem Ergebnis, dass er in seiner neuen Gemeinde schon bald wegen derselben Sache zu Fall kam wie in seiner alten Gemeinde. Dem Ansehen beider Gemeinden hat das sehr geschadet, von der inneren Zerrissenheit unter den Gemeindegliedern ganz zu schweigen. Ich warne deshalb davor, heutzutage nur noch darauf zu achten, ob jemand die richtige theologische Lehre vertritt. Auch seinem Lebenswandel kommt eine wichtige Bedeutung zu. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, schreibt Paulus, »Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel«, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Zurück zu den Torhütern und Wächtern der Stadt Jerusalem, die nicht in einem übertragenen Sinne, sondern ganz real auf die Feinde der Juden Acht geben sollen. Außer ihnen werden in Vers 1 auch Sänger und Leviten erwähnt, die von Nehemia zum Dienst eingestellt werden. Das mag verwundern, denn während von der Zuverlässigkeit der Torhüter und Wächter immerhin die Sicherheit der Stadtbewohner abhängt, sorgen die Sänger und Leviten doch nur für das, was wir vielleicht eher als drumherum bezeichnen würden. Doch anscheinend hält Nehemia ihren Dienst für wichtig. Leviten? Nun gut, sie sollen die Priester bei ihrem Dienst am Tempel unterstützen. Aber die Sänger? Nun, in Kapitel 8 werden wir Nehemia sagen hören, »Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.« Dieser Freude musikalisch Ausdruck zu verleihen, das ist unter anderem die Aufgabe der Sänger. Mit der Freude am Herrn haben's die Christen meiner Beobachtung nach ja ohnehin nicht so. Freude empfinden viele, wenn sie am Freitagabend ausgehen, sich im Kino einen neuen Film ansehen oder ein Konzert besuchen. Aber der Besuch eines Gottesdienstes oder einer Bibelstunde oder die tägliche stille Zeit zu Hause mit Gebet und Bibellese, das alles wird kaum mit Freude in Verbindung gebracht. Gerade als Pastor schaut man bei bestimmten Gemeindeveranstaltungen immer wieder in dieselben ernsten, ja manchmal fast versteinerten Gesichter, egal ob man über den Tod oder über die Freude am Herrn redet. Dabei ist diese Freude doch beinahe so etwas wie ein Lebenselixier. Paulus schreibt im 5. Kapitel des Epheserbriefes, »Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen.« Tja, und Letzteres sollte uns doch gelegentlich auch ein freundliches Lächeln aufs Gesicht zaubern, oder? Ein älterer Pastor, von dem ich viel gelernt habe, hat in seinem Studierzimmer eine Spruchkarte an der Wand hängen gehabt, auf der war zu lesen, »Freude ist die Flagge, die sich im Wind bewegt, wenn Ihre Majestät zu Hause ist.« Dieser Spruch spielt darauf an, dass die Anwesenheit eines Staatsoberhauptes in seiner Residenz oft mit einer gehissten Flagge angezeigt wird. Und im Hinblick auf die Anwesenheit Gottes gilt eben, Freude ist die Flagge, die sich im Wind bewegt, wenn ihre Majestät zu Hause ist. Ich komme nun zu Vers 2 in unserem Bibeltext. Nachdem Nehemia Torhüter, Sänger und Leviten in Dienst gestellt hat, fällt er zwei wichtige politische Entscheidungen. Nehemia berichtet: Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen andern. Bei dem Bruder Hanani handelt es sich nicht um einen leiblichen Bruder Nehemias, sondern um einen Glaubensbruder oder Vertrauten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Anfang des Nehemia-Buches. Da berichtete Nehemia über seine Zeit als Mundschenk am Hofe des persischen Königs Artasaster. »Als ich in der Festung Susa war«, so sein Bericht, »da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und die erzählten ihm dann, dass große Teile der Stadt Jerusalem immer noch in Trümmern lagen. Auf diesen Hanani kann sich Nehemia zu 100% verlassen. Deshalb beruft er ihn zum Befehlshaber über Jerusalem und Hanania, einen weiteren treuen und gottesfürchtigen Mann, zum Burgvogt. Ob beide studiert und eine spezielle Akademie für Führungskräfte besucht haben, wird hier nicht gesagt, darf aber bezweifelt werden. Vielmehr werden Treue und Gottesfurcht als die entscheidenden Attribute genannt. Als langjähriger Lehrer an einer Bibelschule habe ich immer wieder versucht, meinen Studenten dies klarzumachen. Auf eine gute Bildung wird heutzutage zu Recht großen Wert gelegt. Aber Treue und Gottesfurcht dürfen nicht fehlen. Auf dieser Welt gibt es wirklich genügend Tyrannen und Betrüger, die in ihrer Jugend eine hervorragende Bildung genossen haben, denen aber andere wichtige Werte fehlen. Darf ich Sie mal ganz direkt fragen, können sich die Menschen in Ihrer Gemeinde auf Sie verlassen, weil Sie treu und gottesfürchtig sind? Und wie sieht's aus mit Menschen, die Ihnen nahestehen? Können die Ihnen vertrauen? Von guter Bildung kann ein treuer und gottesfürchtiger Mensch ohne Frage profitieren. Aber Bildung allein ist entschieden zu wenig. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 3. Nehemia berichtet dort: Und ich sprach zu ihnen, gemeint sind Hanani und Hanania, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft, die anderen ihrem Haus gegenüber. Jedes Stadttor in Jerusalem soll also bewacht werden, damit niemand unbefugt in die Stadt hineinkommen kann. Und nachts sollen die Tore aus Sicherheitsgründen grundsätzlich verschlossen bleiben. Zur Unterstützung der Torhüter und Wachmänner sollen außerdem auch Leute aus dem Volk eingesetzt werden, die einen zum Schutz der Stadtmauer, die anderen in der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer Häuser. Vers 4. Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darinnen, und Häuser waren noch nicht wieder gebaut. Ganz am Anfang der Sendung war ich bereits darauf eingegangen, wie schwierig es ist, den Gesamtzustand der Stadt Jerusalem richtig einzuschätzen. Hier heißt es ganz pauschal, Häuser waren nicht wieder gebaut. Doch gerade im Vers davor war davon die Rede, dass Bürger der Stadt ihrem Haus gegenüber als Wachen eingesetzt wurden. Und schon vor dem Neubau des Tempels hatte der Prophet Haggai die Botschaft verkündet, dass Gott enttäuscht sei, weil, Zitat, »mein Haus, also der Tempel, so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen.« Damit stellte Gott übrigens die menschliche Logik auf den Kopf. Nicht die Not hat den Tempelbau damals zunächst unmöglich gemacht, sondern der unterlassene Tempelbau war die Ursache für die Not. Denn die Menschen stellten Gott auch sonst in ihrem Leben hinten an. Was den aktuellen Zustand Jerusalems zur Zeit Nehemias angeht, so ist wohl davon auszugehen, dass es in manchen Ecken der Stadt bereits wieder eine ganze Anzahl von Häusern gibt. Aber als Ganzes bietet Jerusalem nach wie vor einen traurigen Anblick, weil in vielen Teilen der Stadt noch alles in Trümmern liegt. Wer als Bibelleser nun glaubt, dass jetzt gleich ein Appell Nehemias zum Wiederaufbau der Stadt folgt, sieht sich allerdings getäuscht. Ab Vers 5 berichtet Nehemia: Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Ratsherren und das Volk versammelte, um sie aufzuzeichnen nach Geschlechtern. Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgekehrt waren, und fand darin geschrieben: Dies sind die Leute der Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und nach Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt, und die gekommen sind mit Serubabel, Jeschua, Nehemja, Asaja, Ramja, Nahamani, Mordochai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Rehum und Bana. Tja, und dann folgt eine lange Liste all derer, die damals nach der babylonischen Gefangenschaft als Erste nach Jerusalem und die umliegenden Städte und Dörfer in Juda zurückgekehrt sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um dieselbe Aufstellung, die auch schon im Esra-Buch Kapitel 2 zu finden war. Manch einer mag sich nun fragen, warum Gott es zugelassen hat, dass für diese Liste so viel Tinte verschwendet wurde. Nun, mir fällt dazu eigentlich nur eine Antwort ein. In Psalm 112 heißt es über einen Menschen, der in Gottes Augen ein Gerechter ist: Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Diese Leute, die sich damals nach der babylonischen Gefangenschaft aufmachten, um in ihre Heimat zurückzukehren, waren wirklich mutige Leute. Was man allein daran erkennen kann, dass die allermeisten Juden zunächst mal in Babylon blieben. Vielleicht ist also diese zweite Liste mit Heimkehrern ein Hinweis darauf, wie Gott diese Leute wertschätzt. Fast so, als ob er ihnen und mir sagen wollte: Ich weiß, dass ihr diese Liste nicht ein einziges Mal aufmerksam durchlest, weil euch die ganzen Namen ja doch nichts sagen. Aber ich kenne die Menschen, die hinter den Namen und Zahlen stecken. Sie gehören zu meinem Volk. Im Alten Testament gibt es übrigens einige Namenslisten und Geschlechtsregister. Auch im Römerbrief Kapitel 16 und im Hebräerbrief Kapitel 11 werden die Namen einer ganzen Reihe von Gläubigen aufgezählt. Für mich sind das im Grunde alles nur Auszüge aus dem großen Buch des Lebens, von dem vor allem im Buch der Offenbarung die Rede ist. In Offenbarung 20, Vers 12 heißt es in einer Vision des Sehers Johannes: Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Zurück zu Nehemia und der Namensliste, die in Kapitel 7 zu finden ist. Daraus möchte ich gern einen Namen herauspicken, den ich im Esra-Buch nicht entdecken konnte. In Vers 17 heißt es kurz und knapp: Die Söhne Asgad 2322. Will heißen, ein Mann mit Namen Asgad wurde zur Zeit des Königs Nebukadnezar nach Babylon verschleppt, also in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Dort war er aber nicht untätig, sondern zeugte mit seiner Frau jede Menge Kinder, die später wiederum Kinder in die Welt setzten. Als dann nach rund 70 Jahren die babylonische Gefangenschaft zu Ende ging, machten sich 2322 Leute auf den Weg nach Juda und Jerusalem, die alle von sich sagen konnten: Wir stammen von Asgad ab. Er ist mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater. Dank der Geschlechtsregister, die in Vers 5 erwähnt wurden, ließ sich das alles ziemlich genau nachvollziehen. Schlimm finde ich es, wenn Christen über ihr Verhältnis zu ihrem himmlischen Vater sagen: Ich denke, ich bin wohl ein Kind Gottes, oder ich hoffe es zumindest. Das hört sich so an, als ob ein kleines Kind über seinen Papa sagen würde: Ich weiß nicht, ob er wirklich mein Papa ist. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe von Versen, die dabei helfen können, zu klären, ob ein Mensch tatsächlich ein Kind Gottes ist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wird die Zugehörigkeit zu Gott, dem Vater, über die Zugehörigkeit zu seinem Sohn, Jesus Christus, beschrieben. Dort heißt es: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das bedeutet, wer Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, der ist ein Kind Gottes, ohne Wenn und Aber. Ich überspringe nun die lange Namensliste in unserem Bibeltext und lege bei Vers 61 den nächsten Zwischenstopp ein. Dort berichtet Nehemia: Und dies sind die Leute, die auch mit heraufzogen, von Tel Melach, Tel Hascha, Kerub Adon und Immer, aber nicht angeben konnten, ob ihre Sippe und deren Nachkommen aus Israel stammten. Hierbei handelt es sich also um Leute, die lediglich sagen können, ich denke, dass ich ein Israelit bin und zum Volk Gottes dazugehöre. Ich hoffe es zumindest. Aber nachweisen können sie es nicht und bleiben deshalb in mancherlei Hinsicht außen vor. So heißt es in den Versen 64 und 65 über einige von ihnen: Diese suchten ihr Geschlechtsregister, und als sie es nicht fanden, wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Und der Statthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester für die heiligen Lose Licht und Recht aufstände. Diese Lose sind auch unter der hebräischen Bezeichnung Urim und Tumim bekannt. Im zweiten Buch Mose werden sie erstmals erwähnt. Dabei handelt es sich vermutlich um zwei kleine, gleichartige Gegenstände, die man dennoch eindeutig voneinander unterscheiden kann. Etwa um zwei farbig markierte Holzstücke oder um zwei verschiedenfarbige Steine. In besonders schwierigen Situationen wird darum gebetet, dass Gott durch diese beiden Lose seinen Willen kundtun möge. Diesmal sollen sie zum Einsatz kommen, um eine Entscheidung darüber herbeizuführen, ob die zuvor genannten Männer Priester werden können, ohne ihre Geschlechtsregister vorzuweisen. Für Christen sind solche heiligen Lose übrigens keine Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Allein die Heilige Schrift, die Bibel, gibt uns heute die nötige Orientierung. Ein wertvolles Gut, wenn man bedenkt, dass selbst den ersten Christen ja nur das Alte Testament zur Verfügung stand. Zu guter Letzt möchte ich noch aus Vers 72 zitieren, denn die Verse davor enthalten wieder nur jede Menge Zahlen. Unter anderem geht es, wie im zweiten Kapitel des Esra-Buches, um die Opfergaben für den damals geplanten Neubau des Tempels. Abschließend berichtet Nehemia im letzten Vers dieses Kapitels: Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und einige andere Leute und die Tempelsklaven und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Mit diesem Satz ist Nehemia sozusagen wieder in der Gegenwart angelangt. Die statistischen Angaben zuvor hat er ja, wie in Vers 5 zu lesen war, aus den Geschlechtsregistern und, was die Opfergaben betrifft, möglicherweise auch aus anderen Unterlagen entnommen. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung ist also wieder sesshaft geworden, in Juda und speziell in Jerusalem. Aber trotz der wieder aufgebauten Stadtmauer und des neu errichteten Tempels gibt es noch jede Menge zu tun. Der letzte Halbsatz von Vers 72 deutet schon an, dass für die heimgekehrten Juden eine neue Ära beginnt. Aber weil dieser Halbsatz für sich genommen keinen Sinn ergibt, spare ich ihn mir auf für die nächste Sendung. Die Stadtmauer von Jerusalem wurde wieder aufgebaut, und schon seit einigen Jahrzehnten gibt es auch einen neuen Tempel. Als nächstes, so wäre jedenfalls zu erwarten, müsste nun endlich der Aufbau der zerstörten Teile der Stadt in Angriff genommen werden. Aber Nehemia hält etwas anderes für wichtiger. Worum es sich dabei handelt, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.